Willkommen zu The Mental Playbook, deinem Podcast rund um mentales Coaching und Selbstbewusstsein im Sport. Hier sprechen Mai und Chris, also wir beide, über Strategien, Herausforderungen und praktische Übungen, um dich mental zu stärken, von Kopf bis Herz. Egal, ob du selbst aktiv bist, ein Team leitest oder einfach Inspiration suchst, hier bist du genau richtig. Also, lass uns loslegen und deine mentale Power entfesseln. Ich fand das irgendwie so rührend, dass du mir geschrieben hast. Eben wegen Zeit und alles managen und alles unterbringen. Und jetzt nimmt dieser Podcast ja auch Zeit ein, so ist es einfach, ne? Also
Ja.
zwar schöne Zeit, aber halt auch
Zeit,
Zeit.
ja.
Und dann haben wir doch geschrieben, weil ich wollte dich entlasten und habe doch dann geschrieben, lass uns doch einfach nur aufnehmen. Dann war so süß von dir, dass du dann geschrieben hast, ah, dann geht ja unsere ganze freundschaftliche Liebe verloren.
Ja, in dem Geplänkel halt, ne?
Das fand
Also.
ich schön. Das war aktive Beziehungspflege von dir. Ich fand es so richtig so berührend.
Ja, das ist schön. Aber man hat ja immer mal solche Phasen in Beziehungen, finde ich, dass man mal mehr, mal weniger miteinander zu tun hat.
Ja.
Und wir haben halt alle 2 Wochen ja miteinander zu tun. Somit merken wir die Phasen nochmal ganz anders, weil wir ja miteinander reden, aber uns auf was anderes konzentrieren müssen.
Ja.
Ja, und dann habe ich immer so ein schlechtes Gewissen, weil man dann so aktiv so einen Break setzt und sagt, hey, sorry, ich habe jetzt keine Zeit mehr. Und im Prinzip eigentlich so die rote Fahne hebt und sagt, hey,
Ja.
Kacke, ja, Freundschaft muss jetzt mal kurz hinten anstehen, aber finde ich irgendwie.
Ja, hinter der Verantwortung Podcast, ne? Das
Ja,
ist eine ganz
ja.
interessante Erfahrung.
Ja.
So. Wir haben ein Baby.
Ja,
Das müssen
ja.
wir uns
So
kümmern.
ist das bestimmt auch, wenn man Eltern wird.
Bestimmt, so ähnlich.
Frustrierend. Ja.
Ja, und was braucht man da? Eine gute Emotionsregulationsfähigkeit, damit
Ja.
wir beim Thema sind. Also die Fähigkeit, gut mit Stress und Druck umzugehen. Und da finde ich aber auch so unsere Erfahrung miteinander in den letzten Wochen eigentlich ein schönes Beispiel, weil wir haben, was man ja daran sehen kann, an diesem Kommunikationsaustausch, uns ja trotzdem rückversichert, geht's dir gut mit mir? Ich war dann ganz unbesorgt wegen unserer freundschaftlichen Liebe, weil wir darüber gesprochen haben.
Ja, stimmt. Ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt erst vor kurzem war oder länger her. Da hattest du ja auch gefragt, ob alles gut ist. So, also nicht zwischen uns, sondern so generell bei mir. Und da ist mir dann auch aufgefallen, so, oh, okay, du bist zwar sicher mit Mai in einer Beziehung, aber man sollte trotzdem noch mal Bescheid geben. So, hey, ist es alles gut?
Ja, ich erinnere mich, dass du das auch geantwortet hast, dass du so auch ganz fürsorglich in meine Richtung warst. Das war echt schön.
Ja, es fällt einem ja manchmal dann auch einfach nicht auf, ne? Und dann ist das schon cool oder gut für eine Freundschaft, wenn die Person, die vielleicht einfach in dem Moment auch mehr Zeit hat und mehr Gedanken irgendwie auch in eine Richtung hat, das dann auch einfach anspricht und einfach nachfragt, ne? Das ist ja nie so als Vorwurf, sondern auch wirklich liebevoll gemeint, so, hey, ist wirklich alles okay bei dir? Und dann finde ich es immer wichtig, dass man halt auch einfach den Response gibt, ne? Und sagt halt einfach so, hey, ich bin da, es ist alles gut, bin nur mit meinem Kopf woanders in meinem Leben gerade.
Ja,
Ja,
das
du
ist dann
nimmst das.
Klarheit schaffen, ne, durch Kommunikation.
Genau. Und du nimmst das auch immer super toll an. Also ich habe voll das schlechte Gewissen und du bist immer so herzig dabei, ne? Und sagst, hey, gar kein Ding, alles gut.
Ja, das meine ich auch so. Wir haben ja versprochen, dass wir ein bisschen mehr in diese Nervensystemdynamiken eintauchen. Die Psychologin in mir sagt jetzt in so einer selbstbeobachtenden Version, eigentlich interessant, dass wir über Beziehungen dabei gerade sprechen, weil unser Nervensystem hat ja was damit zu tun, wie wir Emotionen regulieren, also verarbeiten, wahrnehmen, regulieren und in Beziehungen agieren. Das hängt zusammen und bestimmt eben, also es bestimmt so viel, aber es bestimmt vor allem eben, wie wir mit Emotionen umgehen, wie wir mit Stress umgehen, wie wir von dysreguliert wieder in reguliert zurückkehren können. Wie wir in Beziehungen agieren und Beziehungen sind eine Quelle von Stress, genauso wie sie eine Quelle von Freude sein können. Aber das weiß auch jeder, du kannst nirgendwo so leiden wie in Beziehungen. Und dieses Leid, das man da auch spürt, auf gerade einer gefühls- und emotionalen Ebene, rührt daher, dass unser Gehirn auf Verbindung ausgelegt ist und das braucht. Also wir brauchen Freundschaften, wir brauchen unterstützende, liebevolle Beziehungen, wo wir wissen, da liebt uns jemand und stärkt uns den Rücken und da können wir uns drauf verlassen und er hakt auch nach, wenn wir mal still werden und fragt, ob alles gut ist, zum Beispiel. Es hat mir neulich jemand gesagt, ich habe das Gefühl, man kann nirgendwo so wachsen wie in Beziehungen. wie in engen Beziehungen, in denen ich Dinge besprechen und über mich erkennen kann. Und das ist einer der wahrsten Sätze. Und wir wachsen sogar sprichwörtlich, weil unser Nervensystem neue Strukturen anlegt, sich verändert durch Beziehungen, positiv wie negativ, je nachdem, wie die Beziehung ist. Also das hängt ganz stark zusammen. Und ich habe das Gefühl, das schon auch immer betonen zu müssen, weil nicht, dass mich einer fragt, hier jetzt machen wir doch ein Sportmentalcoaching und es soll um Emotionsregulation gehen. Was willst du denn mit Beziehungen? In Beziehungen machen wir eben Erfahrungen und unser Nervensystem lernt über Erfahrungen, über Spüren, über, wir sagen in der Psychologie, ich habe diese Wörter auch schon oft verwendet, korrigierende Erfahrungen. So lernt es positiv sicherer zu werden. Und wir wollen euch heute mal mitnehmen, gezielt zu einem Nervensystemtyp. Also das Nervensystem existiert auf einem Spektrum. Das kann man sich vorstellen wie so eine Achse. In der Mitte könnt ihr euch vorstellen, ist der sichere Bereich, da sind wir reguliert. Ich würde den gerne mal mit der Farbe grün versehen, weil ich finde, über Farben, das haben wir auch schon mal im Rahmen von Persönlichkeitstypen gelernt, kann man sich Dinge, finde ich, viel besser merken. Also der grüne Bereich, alles ist im grünen Bereich, ja, ist der regulierte Bereich. Und dann, wenn man angetriggert wird, dann neigen wir dazu, in eine der beiden Achsenrichtungen abzubiegen. Und in der Psychologie wird es eben häufig so dargestellt, dass wenn man die linke Seite abbiegt, geht es in den roten Bereich, dann neigt dein Nervensystem dazu zu aktivieren. Und nach rechts geht es in den deaktivierenden blauen Bereich, also in den vermeidenden Bereich. Das heißt, dein Nervensystem kühlt ab. Also deswegen auch diese Farben, rot für Aktivierung. Und blau für Deaktivierung sozusagen heiß und kalt, ne? Weil sich nämlich die Art, wie wir mit Emotionen umgehen, da auch wiederfindet. Mit sowas wie heiß und alles fängt Feuer oder alles kühlt total ab und ich werde ganz taub. Zu irgendwas davon tendiert von jedem von uns das Nervensystem, natürlich auf eine ganz individuelle Art. Aber diesen Framework im Hinterkopf zu haben und auf den wollen wir jetzt näher eingehen mit einigen typischen Merkmalen und Verhaltensweisen, das ist sehr hilfreich. Weil wir damit so bestimmte Merkmale, also in der Psychologie haben wir bestimmte Merkmale erforscht von diesen Nervensystemtypen und das ist sehr, sehr hilfreich, um sich selbst besser zu verstehen. Dem wollen wir uns jetzt mal so widmen, heute eben mit dem blauen, vermeidenden Bereich und nächstes Mal mit dem roten, ängstlichen Bereich. Und neben diesem Spektrum, das, was ich gerade beschrieben habe, klingt ja recht sortiert. Ne? Das ist auch absichtlich so, weil nämlich unsere Psyche in Aktion mit der Umwelt, wir gehen da gleich noch näher drauf ein, wie sich diese Nervensystemtypen bilden, aber in Aktion mit der Umwelt sortiert sich unsere Psyche auf eine ja, vorhersehbare bestimmte Weise, um mit diesem Umfeld umgehen zu können, entwickelt eben Bewältigungsmechanismen. Deswegen kann man das so sortiert ein Stück weit eben beschreiben. Es gibt aber neben diesen sortierten Reaktionen auch noch einen weiteren Nervensystemtyp. Und der ist, das ist im Wort schon drin, desorganisiert. Den kann man auf dem Spektrum nicht abbilden, weil er nicht organisiert ist, sondern eben desorganisiert. Wenn man das abbilden wollte, müsste man das so als vielleicht wilde, fließende Masse abseits davon abbilden. Gibt es auch Psychologiebücher, die das tun? Und in dieser Masse gibt es keine Organisation. Also das bedeutet, es gibt typische Merkmale zwar, die uns zeigen, dass es sich um desorganisierten Nervensystemtyp handelt, aber die Verhaltensweisen, wenn man das hat, wenn man dieses Nervensystem hat, sind eben nicht organisiert und auch nicht vorhersehbar. Darauf können wir dann noch mal ein bisschen eingehen. Ich würde dem das jetzt hinten anstellen und zurückstellen, und zwar deshalb, weil wir haben dieses Nervensystem im Profisport sehr selten. Denn unser Nervensystem bestimmt auch, wie wir die Welt sehen, also wie optimistisch wir durch die Welt gehen, wie wir glauben, dass andere uns sehen und wie wir darauf auch eben mit bestimmten Verhaltensweisen reagieren. Und wir haben dieses Nervensystem im Profisport eigentlich fast gar nicht, weil er tatsächlich auch ein bisschen beschwerlich ist. Wenn wir das Nervensystem haben, haben wir im Leben so zu tun, dass die wenigsten Menschen dann in den Profisport gehen, weil der so viel fordert und verlangt. Es ist trotzdem vielleicht ganz hilfreich, das mal zu wissen. Da müssen wir mal gucken, ob wir nochmal eine eigene Folge machen oder wie wir damit umgehen werden. Aber die wichtigen Dinge, die besprechen wir jetzt in dieser und der nächsten Folge.
Ja, spannend. Jetzt, wo du es gesagt hast, fällt mir auch gar nicht ein. Also es gibt bestimmt so ein paar desorganisierte SportlerInnen, die ich kenne. Aber wenn es drauf ankommt, dann kommt da so ein Schalter, wird dann umgeswitcht. Also die sind neben dem Feld ein bisschen desorganisiert und dann entweder zu vielleicht noch aktiv oder auch vermeidend. Das kommt ja immer so ein bisschen ja eh auf den Typ Menschen an und in welcher Rolle, der sich gerade befindet. Aber sobald die auf dem Feld sind, wissen sie eigentlich immer, wo es lang geht und was sie dann tatsächlich auch erreichen wollen. Das ist sehr, sehr spannend.
Ja, desorganisiert bezieht sich hier auch auf die Bewältigungsmechanismen, die man eben anwendet, wenn man gestresst wird, unter Druck gesetzt wird. Und diese Bindungsstile oder also Nervensystem-Bindungsstil ist das Wort jetzt mal für dasselbe hier in unserem Gebrauch. Die bilden sich ja in der Kindheit, in der ersten Interaktion mit den Bezugspersonen. In der Regel sind das die Eltern. Je nachdem, was wir da erleben, ja, so was dann die Geschichte ist. Und ich finde, die Geschichte, die es sehr gut beschreibt, ist, man stellt sich jetzt mal vor, es gibt ein Baby und die Eltern sind präsent und da. Und auf das Baby eingestellt. Wenn das Baby schreit, was die Aufgabe von Babys ist, dann versuchen sie rauszufinden, was los ist und beruhigen es und sind also auch emotional da. Das heißt, das Baby bekommt nicht nur Essen, Kleidung, sondern es gibt ein emotionales auf das Baby eingestellt sein. Eltern, die mit ihrem Kind hauptsächlich so umgehen, da gibt es tatsächlich eine Studie, die sagt, 30% an Interaktionszeit reicht sogar. Also du musst nicht
Boah.
perfekt sein als Eltern. Diese Babys bilden ein sicheres Nervensystem aus. Da sind wir in dem grünen Bereich. Und der grüne Bereich bedeutet, je grüner ich bin und je größer dieser Bereich ist, wenn man nochmal dieses Bild von diesem Spektrum behalten möchte, also je mehr Grünzone da eingenommen wird, desto regulierter bleibe ich auch unter Druck. Desto selbstsicherer agiere ich, desto vertrauensvoller bin ich, desto mehr kann ich mit mir und anderen in Verbindung bleiben. Da gehören auch sehr gesunde Beziehungsfähigkeiten dazu, weil zur Emotionsregulation gehört ja, das ist auch jetzt nicht neu, sowohl die Fähigkeit, selbst Emotionen regulieren zu können, als auch sich Unterstützung dabei zu suchen und sich koregulieren zu lassen. Das machen unsere Nervensysteme übrigens sogar ganz automatisch, dass sie sich miteinander verbinden. Und zum Beispiel, wenn ihr in einer Prüfungssituation seid und da sind welche, die sind super nervös, dann ist das ansteckend. Gleichzeitig kann aber jemand, der dabei ruhig ist und vielleicht auch beruhigend agiert, mich runterbringen. Das ist koregulieren. Also unsere Nervensysteme kommunizieren miteinander. Das ist auch im Sportkontext spannend, wenn wir an Team denken und die vielen Teamsituationen, die ihr auf dem Platz habt, ne? So, also die Eltern sind auf das Kind eingestellt und da und präsent. Also die Beziehung ist sicher. Und Sicherheit meint hier eben die emotionale Qualität in der Beziehung, geprägt durch Aufmerksamkeit und durch Präsenz. Wenn die Eltern das Baby viel schreien lassen. Also das Kind wird unzufrieden, das schreit und versucht wieder die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und die Eltern ignorieren das. Dann macht ein Kind Folgendes als nächstes. Bewältigungsmechanismus Nummer eins, es schreit lauter. Deswegen sortiert, weißt du, das ist quasi, ne, ist ja so logisch, das machen Kinder dann, die Eltern gehen auf das Baby nicht ein. Das heißt, das Baby fängt an, immer lauter zu schreien und immer mehr auf Verbindung und Aufmerksamkeit zu pochen und bildet damit ein aktiviertes, ängstliches Nervensystem aus. Das heißt, das guckt, dass es in der Nähe bleibt von den Eltern, dass es auch über Quengelei und Schreierei auf sich aufmerksam macht, weil das dann auch meistens passiert, dass es darüber irgendwann die Aufmerksamkeit bekommt und sich die Eltern wieder kümmernd auf es eingestellt sind. Die sind ja zum Überleben auf die Eltern angewiesen. Also die müssen ja von diesen Eltern versorgt werden. Deswegen unsere Gehirne streben nach Verbindung. Sobald wir geboren werden, ist das so. Und wenn eben meine Eltern präsent und da sind, dann bin ich ganz beruhigt und sicher. Und wenn nicht, dann wird man eben aktiv und ängstlich. Wenn die Geschichte jetzt noch weitergeht und die Eltern ignorieren selbst das und lassen das Kind schreien. Und das war auch lange Zeit oder ist auch in Teilen noch eine sehr populäre Erziehungsmethode, dass man sagt, ich lasse das Kind im Bettchen schreien, das soll sich selbst beruhigen. Dann wird dieses Kind auch irgendwann still, aber nicht, weil es sich selbst beruhigt hat, sondern weil es aufgegeben hat. Denn Babys können sich nicht selbst beruhigen, sondern Kinder müssen lernen, wie sie mit ihren Emotionen, die sie, das muss man mal bedenken, auch zum Teil das erste Mal in ihrem Leben fühlen. Und wir wissen als Erwachsene, wie überfordernd Emotionen sein können. Die brauchen Hilfe dabei. Die brauchen jemanden, der an ihrer Seite ist, während sie das fühlen. Einen Erwachsenen, der ihnen zeigt, wie man damit umgeht und der die auch benennt. Also das Kind spürt diesen Aufruhr und es braucht wirklich einen Elternteil, das sagt, das ist Wut, das ist Ärger, das ist Traurigkeit und einen da hält und stützt und einen sicheren Raum angibt und dann auch korreguliert. Und über diese Korregulation, also dass meine Mama mich beruhigt zum Beispiel und da ist, über diese Korregulation lernen wir als Menschen, uns selbst zu regulieren. Darüber, weil die Sicherheit, die ich da erfahre und den Umgang, den ich da sehe, mir zeigt, wie ich mit diesem Gefühl umgehen kann. Das ist wie Schnürsenkel binden. Wir können das später alle völlig selbstverständlich, aber es muss uns eben am Anfang gezeigt und mit uns geübt werden. Und wenn ihr euch erinnert, das dauert auch eine Weile. Das mit der Idee, mein Baby könnte sich selbst beruhigen, ist, als würde man so eine Klettverschlusslösung bei den Schuhen wählen. Dann lernt es halt kein Schnürsenkel binden. Nehmen wir Klettverschlussschuhe. Und die Babys, die geben irgendwann auf und stellen fest, es ist so schmerzhaft, nach einer Verbindung zu streben, die nicht erwidert wird und wo keiner kommt. Emotional jetzt. In der Regel sind die in materieller Hinsicht gut versorgt, häufig, ne? Also es gibt Nahrung und es gibt an sich, was ein Kind materiell benötigt. Nur der emotionale Kontakt ist nicht da. Also es kommt niemand, wenn das Baby schreit. Dann ist das so schmerzhaft, dass das Kind beschließt, sein Bindungssystem zu deaktivieren und die Verbindung zu den Eltern zu kappen. Und damit aber gleichzeitig auch zu den eigenen Gefühlen, indem es sich zum Beispiel dann ablenkt. Da kann man mal überlegen, wie viel so ein Baby eigentlich durch hat zu dem Zeitpunkt. So entsteht ein vermeidendes, deaktivierendes Nervensystem. Weil die Kinder auch merken, wenn sie ruhig werden und unbeteiligt, dann wenden sich die Eltern wieder zu. Das heißt, das ruhig werden und unbeteiligt werden sorgt dafür, dass Verbindung mit den Eltern wieder entsteht. Die ist aber so lange von den Eltern aus verweigert, wie diese Kinder Emotionen zeigen. Manchmal gar nicht unbedingt durch physisches Weggehen. Das können auch Gesichtsausdrücke sein, die Kinder dann schon verstehen. Also, dass die Eltern unzufrieden gucken oder eben ablehnend werden. Also mittelbar ausdrücken, deine Emotionen führen hier zu Ablehnung, weil die Eltern oft selber nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Oder auch tatsächlich populärer Erziehungsstil denken, das wäre der richtige Weg. Und die Kinder merken, wenn sie ruhig sind und unbeteiligt, dann entsteht wieder Kontakt und den brauchen sie ja auch. Da gibt es tatsächlich eine Studie zu, eine sehr bekannte, die heißt Strange Situation Test, fremde Situation, wo Mary Ainsworth geguckt hat in der Interaktion Mutter-Kind. Und da ist eben eine Mutter mit ihrem Säugling in einem Raum gewesen. Es gab auch Spielsachen und die Mutter hat den Raum verlassen. Dann konnte man anhand dessen, wie das Kind reagiert hat, deswegen organisierte Reaktion sehen, was für ein Bindungsstil hier vorherrscht. Also sicher gebundene Kinder haben auf das Verschwinden der Mutter kurz mit Weinen reagiert. Wenn die Mutter wiederkam, sind sie zu ihr hin, haben sich schnell beruhigen lassen und sich dann wieder dem Spiel gewidmet. Also sind raus in die Welt gegangen und haben mutig die Welt erforscht. Wenn du das aufs Erwachsenenleben überträgst, gehst du also in diesen Beziehungen raus in die Welt und bist in der Lage, deine Träume zu verfolgen, weil du hast jemanden im Rücken, nämlich deine Beziehungspersonen. Die ängstlichen Kinder haben sich nach der Rückkehr der Mutter nicht mehr beruhigen lassen, haben geklammert, haben gleichzeitig aber auch auf die Annäherungsversuche der Mutter selbst nochmal mit Geschrei und Protest reagiert. Also konnten das auch oft nicht annehmen, dass jetzt auf sie zugegangen wird. Und sind die ganze Zeit dann eng bei der Mutter geblieben, sind also nicht zum Spielen und Forschen weiter in den Raum gegangen. Die vermeidenden Kinder haben auf das Zurückkommen der Mutter gar nicht reagiert. Die haben sich sehr schnell mit Spielsachen abgelenkt und sind dann auch sitzen geblieben und haben unbeteiligt weitergespielt, wenn die Mutter zurückkam. Oft mit zugedrehtem Rücken. Und man dachte sogar am Anfang, das wären die sicheren Kinder, weil die so ruhig wirkten. Also so gut offenbar mit ihren Emotionen umgehen konnten. Die wirkten ja nun nicht gestresst.
Ja.
Aber man hat dann auch den Hormonhaushalt und den inneren Stress im Körper angefangen zu messen und festgestellt, dass der, auch wenn außen nicht sichtbar, innerlich total hoch ist und die auf Anschlag sind. Also kann man da nicht von reguliert sprechen. Das ist von außen so. Das ist der Grund, warum in unserer Gesellschaft dieses Detached sein, also dieses nicht in Verbindung sein, disconnected sein, dass man über den Dingen steht, dass einen Dinge nicht berühren sollen, dass man immer noch sagt, ich brauche mehr Distanz dazu, dass das gleichgesetzt wird mit reguliert, mit gefühlsmäßig geht es mir dann gut und reguliert. Und das stimmt nicht. Was da hochgehalten wird, ist eine vermeidende Art, mit Gefühlen umzugehen und das rächt sich.
Aber man kann das ja auch im Erwachsenenleben, sage ich mal, auch dann wieder ein bisschen zurücklernen, ne?
Ja, genau. Das
Aber auch nur,
Nervensystem ist veränderbar.
aber nur mit aktiver Beziehungsarbeit.
Ja, genau.
Schon.
Also es ist stabil, aber veränderbar. Stabil heißt, dass ich mit meinem Nervensystem erstmal so unterwegs bin. Und mir das vieles gar nicht bewusst ist. Also, dass das unbewusst ist. Ich merke nur vielleicht, dass ich in Beziehungen vielleicht auch immer wieder an Schwierigkeiten komme, weil Liebesbeziehungen nicht funktionieren oder Streitigkeiten aufploppen. Und auch, denkt dran, der Fußball, der Sport, der Football, das ist eine Liebesbeziehung. Ich da auch immer auf dieselben Mauern treffe und irgendwie sie nicht überwinden kann. Genau, also unser Nervensystem ist so lange so stabil organisiert, wie ich entweder keine anderen Erfahrungen mache, positiv wie negativ, oder daran arbeite. Oft sind aber tatsächlich sogar Beziehungen oder dass man merkt, man stößt immer wieder auf dieselben Hürden, dann Anlass. daran zu arbeiten. Und ich möchte eine Sache ganz deutlich sagen, ob es einem bewusst ist oder nicht. Aber es gibt zwei Hauptanlasspunkte, um ein Coaching oder eine Therapie zu beginnen. Ein Punkt ist Emotionsregulation, der zweite ist Beziehungsfähigkeiten. Egal, welche Probleme man hat und welche Themen man hat, es ist immer auf einer dieser beiden Punkte runterzubrechen. Und bei beiden sind wir beim Nervensystem und bei der Bindungstheorie nach Bowlby und bei Beziehungen. Die Beziehung, die du mit dir selbst hast, die Beziehung, die du in der Außenwelt hast, zu deinem Sport und zu deinen Mitspielerinnen, das ist so viel Beziehung, das ist das ganze Leben eigentlich, ne?
Ja, aber angenommen, man will jetzt nicht sofort irgendwo hin, weil man vielleicht einfach ja generell vermeidend ist und man will aber trotzdem dann das Problem, was man hat, angehen. Was wären so die Go-to-Steps, die du jetzt empfehlen würdest, ne? Also klar, man muss sich ja erstmal bewusst sein, was ist mein Problem überhaupt? Und dem ja dann auf den Grund gehen. Sich selber dann die Zeit dafür nehmen und bei einem selbst auf den Grund gehen, ist ja manchmal nicht so einfach.
Ja, da möchte ich noch mal kurz vorher einhaken. Meistens ist es so, dass ein Anlass, sich seinem Nervensystem zu widmen, im Leistungssport ist, ich merke, ich komme mit meinem Kopf nicht klar. Also sprich mit meinen Gefühlen, mit meiner Mentalität und auch so im Leben. Mir geht es nicht gut. Und die meisten Menschen, die vermeidend gebunden sind und ein Coaching beginnen, bei denen ist schon richtig viel passiert und richtig was los. Und der Leidensdruck ist enorm hoch, eben weil es so schwierig ist, selbst was zu machen. Und weil zu diesem Nervensystem dazugehört, zu glauben, man müsse auch alles alleine bewältigen und sich keine Unterstützung zu holen. Jetzt ist aber ein Coaching anzufangen, sich Unterstützung holen. Außerdem ist man mit einem vermeidenden Nervensystem eher skeptisch gegenüber allem, was mit Psychologie zu tun hat. In der Regel, bis sie merken, dass es Wissenschaft ist, weil zu vermeiden gehört auch sehr binär und logisch zu denken. Weil das eine Möglichkeit ist, mit Emotionen umzugehen, nämlich sie logisch wegzurationalisieren und dann eben dieses regulierte, äußere, unbeteiligte Selbst zu werden. Ne? Wir brauchen, wenn wir, und das gilt jetzt für alle Nervensysteme, uns anfangen wollen, mit Emotionsregulation zu beschäftigen. Also, wenn wir situativ sprechen, wie gehe ich damit um, wenn wir ein Gegentor kassieren? Wie gehe ich damit um, wenn wir nur noch wenig Zeit haben, um Touchdown zu machen? Wie gehe ich damit um, unter Druck zu geraten? Wie gehe ich mit Misserfolg generell um? Also, ich lande auf der Bank, ich spiele fast nie. Mein Trainer, meine Trainerin schenkt mir ihr Vertrauen nicht. Ich habe das Gefühl, im Team nicht richtig anzukommen. Ich zweifle daran, ob ich meine Träume verwirklichen kann. Ich träume vielleicht von einer Profikarriere. Wie gehe ich damit um? Dann reden wir von, wie gehe ich mit Emotionen um, damit ich auch unter Druck zum Beispiel performen kann? Und wie gehe ich mit einem stressigen Alltag um, damit, wenn ich nach Hause komme und ich habe wieder nicht gespielt und saß wieder auf der Bank, nicht zusammenbreche oder apathisch die Wand anstarre? Also wie gehe ich mit den Herausforderungen des Lebens auf und neben dem Platz um? Dann ist der erste Schritt, seine innere Landkarte zu erforschen. Und mit innerer Landkarte meine ich diese Nervensystemlandkarte. Also du hast gerade gefragt, Go-to-Tipp. Ja, beginne damit, deine innere Landkarte zu erforschen. Landkarte ist deshalb ein schöner Begriff, weil du kannst dir dein Nervensystem so vorstellen, wie bei einem Online-Rollenspiel. Da gab es doch mal so Landkarten, da war doch über den Bereichen, die man noch nicht entdeckt hat, so Wolken und Nebel
Ja,
abgebildet. Man
ja,
hat nicht
ja.
gesehen, was drunter liegt, ne?
Ja.
Und so kannst du dir dein Nervensystem vorstellen. Und zwar deshalb, das Bild passt, weil so viel unbewusst ist. Und dann sehen wir nämlich das Land unter den Wolken auch nicht, weil es unbewusst ist.
Boah, da hast du jetzt gerade mich wirklich in meinem Gaming-Herz getriggert, ne? Jetzt kann ich nie wieder was spielen, ohne daran zu denken. Das ist
Es
so
tut mir
cool.
leid.
Das ist so cool. Okay.
Aber
Ja.
du weißt ja, dass du in deinem Gaming-Herzen-Spiel dann an die Orte laufen musst und dann gehen die Wolken weg. Und dann weißt du, was da liegt, wie die Landkarte aussieht, wie es da beschaffen ist. Und das ist eben Go-To-Tipp Nummer eins. Wir müssen uns mit unserer inneren Landkarte beschäftigen und dabei wissen, dass ja, es gibt ein Framework und es gibt Merkmale, die typischerweise für bestimmte Nervensysteme gelten, je nachdem, wozu ich neige, ne? Stell dir die bitte vor, als würdest du wie in diesem Gaming-Spiel in diese Bereiche erst gehen, wenn du weißt, du hast auch ein bestimmtes Level und Handwerkszeug erreicht. Das ist also die Ausstattung, die du mit dir trägst, um es besser erkunden zu können. Das heißt nicht, dass du auch, also anders, das heißt nicht, dass alle Menschen, die ein vermeidendes Nervensystem haben, das Gleiche machen. Es ist ein bisschen vorhersehbar. Es ist auch sehr lustig, wenn man so Sendungen guckt wie Love is Blind zum Beispiel oder Princess Charming oder was auch immer. Weil wenn man es mal verstanden hat, kann man da viel. Also Liebesbeziehungen werden predictable dadurch. Dein Umgang mit Stress wird auch vorhersagbar dadurch. Was am wahrscheinlichsten ist, wie du agieren wirst. Das bedeutet auch, du kannst dich dann nämlich im Moment der Wahrheit dazu entscheiden, anders zu reagieren. Regulierter, aktiver, besser vorzubeugen. Das heißt, das Gegentor kommt und du kannst dich anders entscheiden, damit umzugehen. Das befähigt dich dazu, erfolgreicher zu spielen in dem Moment, weil du andere neue Entscheidungen treffen kannst. Solange aber deine Nervensystemlandkarte noch unter den Wolken ist, machst du das, was du typischerweise bisher immer getan hast, ohne darüber nachzudenken. Und es wird jedes Mal möglicherweise zum Unglück führen. Auch die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Also zu verstehen, ich habe eine individuelle Landkarte. Es gibt Handwerkszeug, das ich aus der Psychologie erforscht mitnehmen kann, um es besser zu verstehen, um hier besser erkunden zu können. Und gleichzeitig wird nicht alles davon hilfreich sein, weil nicht alles davon auch etwas ist, wo ich mich wiedererkenne. Dafür sind wir zu individuell. Das muss man auch mal gehört haben, finde ich. Weil ne, Frameworks sind hilfreich, sind auch gut erforscht, eine sehr gute Studienlage dazu. Und gleichzeitig ist nicht alles so, dass es auch auf alle Menschen gleichermaßen zutrifft. Es wäre viel zu einfach. Trotzdem haben wir dadurch eine Vorhersagbarkeit und das ist schön, weil das hilft dabei, uns besser zu verstehen. Das hilft auch übrigens dabei, uns in Beziehungen gegenseitig besser zu verstehen. Zum Beispiel in der Situation, die du eben beschrieben hast. Du wusstest, es wäre jetzt gut, mir einmal die Rückversicherung zu geben. Dir geht's gut, es ist alles gut. Du wusstest, das ist für mich beruhigend, das ist schön, macht ein gutes Gefühl für uns beide. Wir gehen glücklich und zufrieden wieder raus in die Welt und unserer Wege, bis wir das nächste Mal zusammentreffen. Dann können wir uns erzählen, was wir Schönes erlebt haben in der Zwischenzeit. Aber das hat es gebraucht und das hast du antizipiert und gewusst und konntest es mir geben, ne? Ja. Und so kann man sich diese Arbeit eben vorstellen. Wenn ich das verstehe, verstehe ich mich besser und weiß auch, was ich mir geben kann, wenn es mir scheiße geht. Das ist eine mutige Arbeit und auch ich möchte gar nicht verhehlen, sie kann durchaus beschwerlich sein. Was sie sehr stark erleichtert, sind Selbstbeobachtung und eben Beziehungen. Also zum Beispiel das in der Therapie oder im Coaching zu machen, beschleunigt es sehr. Und sich in gesunde, nahe und sichere Beziehungen zu begeben, zum Beispiel im Rahmen von Freundschaften, aber auch in der Partnerschaft wichtig. Weil ich da durch die gesunden und regulierten und sicheren Aktion und Reaktion meines Gegenübers lernen kann, wie ich selber auch in der grünen Zone bleibe. Und die Aufgabe ist jetzt, die innere Landkarte, nachdem ich die erforscht habe, dafür zu sorgen, dass diese grüne Zone wächst. Denn je größer meine grüne sichere Zone ist, desto größer ist der Bereich, in dem ich reguliert bleibe und desto mehr halte ich aus. Also desto resilienter werde ich, desto mehr Stress kann ich tolerieren, weil ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Und indem ich das weiß, wächst mein grüner Bereich. Niemand ist zu 100% sicher und grün. Niemand. Es gibt immer irgendeinen heftigen Trigger, der die grüne Zone schlagartig beendet und dann weicht jeder von uns entweder in ängstlich oder in vermeidend oder möglicherweise in desorganisiert aus. Wenn die Hemmschwelle überschritten ist, weicht man in eine dieser Richtungen aus. Aber eben um Emotionen gesund zu regulieren, so wie unser Gehirn arbeitet, ist diese Selbstbeobachtung und diese Landkartenerforschung so wichtig, weil nämlich die Selbstbeobachtung unseren präfrontalen Kortex aktiviert. Und wenn der anfängt, an der Emotionsregulation beteiligt zu werden, also an der Art und Weise, wie wir Emotionen erleben und damit umgehen, das ist das rationale Gehirn, dann können wir auch vernünftiger agieren und vernünftigere Entscheidungen treffen. Unser Kopf bleibt klar, wir werden nicht so überrollt. Wenn der noch nicht so stark beteiligt ist, also wir noch nicht so grün sind, dann alles, was wir emotional erleben, geht sofort über die Amygdala, also wird über den Teil des Gehirns, der auch das emotionale Gehirn genannt wird, in eine Stressreaktion übersetzt. Das ist der, der früher auf die Säbelzahntiger reagiert hat, also der Gefahren wahrnimmt und der auch mit einer entsprechend heftigen Reaktion reagiert. Also der mit einer heftigen Stressreaktion, die wird ausgespuckt, sodass, wenn du gestresst wirst, mit einer viel geringeren Hemmschwelle, weil geht direkt da rein, entweder reagierst mit Angriff, mit Bambi-Reflex. Also Bambi-Reflex bedeutet, ich bin gefällig und People-Pleaser und stopfe meine eigenen Bedürfnisse ganz nach hinten, um so die Gefahr zu entschärfen. Oder ich reagiere mit Flucht oder mit Todstellen, also friere ein. Und man kann auch diese vier Stressreaktionen sehr gut diesen Nervensystemen zuordnen, weil, wie du dir vorstellen kannst, einfrieren und totstellen auf der deaktivierten Seite typisch, nicht ausschließlich, aber typisch. Und Angriff und Bambi auf der linken Seite, auf der roten Seite, das sind Dinge, wo man in eine Aktion geht, wo Aktivität ist, auch typisch. Und ganz platt gesagt, wenn du das nächste Mal Love is Blind guckst oder Princess Charming und die streiten sich, derjenige, der auf den anderen zugeht, laut wird und das Gespräch die ganze Zeit befeuert und vorantreiben will, ist eher aktiv und rot. Und derjenige, der weggeht und die Tür zumacht und nicht mehr mit dem anderen spricht, ist blau, geht weg, Flucht und stellt sich tot, ne?
Ja.
Das ist
Jetzt.
Nervensystem in Aktion.
Als du es gerade erzählt hast, dachte ich so, ich habe mich immer so ein bisschen eher so grün-blau, manchmal vielleicht auch desorganisiert eingestuft, aber wo du es jetzt gesagt hast, trifft das gar nicht zu. Ja. Ich glaube, ich habe eher ein aktives Nervensystem.
Desorganisiert bedeutet übrigens, dass man sich all dieser eben beschriebenen Bewältigungsmechanismen bedient, aber für einen selbst und andere in unvorhersehbarer Weise. Das desorganisierte Nervensystem entsteht in Situationen, in denen die Eltern, also die Bezugspersonen, nicht nur eine Quelle von Sicherheit, sondern auch von Gefahr waren. Also wo ein Kind mit dem Umstand klarkommen muss, dass die Personen, auf die sie angewiesen sind, um ihnen Sicherheit zu geben, Nahrung und emotionale Nahrung und Versorgung, gleichzeitig auch eine Quelle von Angst waren und vor denen sie sich schützen mussten. Das ist eine Pattsituation. Und Kinder, daran sieht man übrigens, wie genial unsere Psyche ist, reagieren dann mit Desorganisation, das heißt unvorhersehbare Anpassung an unvorhersehbare Situationen. Es ist schlau, also alles, was ich eben berichtet habe, ne? Egal ob du ein vermeidendes Nervensystem hast oder ein ängstliches oder desorganisiert. Und du kannst auch, ich sag mal, in den meisten Gewässern zum Beispiel sogar sehr grün, das hast du nämlich auch gerade schon, ich bin grün, aber ich habe auch, das ist nämlich auch richtig, wir haben mal ein primäres Gewässer sozusagen, es ist dann vielleicht grün, aber wenn wir sehr viel Druck abbekommen, weichen wir eben nochmal in was, da ist noch was so aus. Das erklärt sich auch übrigens jetzt mit psychologisch dadurch, dass wir später ja noch weitere Beziehungen eingehen als die mit den Eltern und die ebenfalls eine Prägung auf unser Nervensystem haben, aber die ersten Jahre sind die prägenden Jahre. Und schaffen unseren Blueprint, unser Vorbild über so ist die Welt und so sind Beziehungen und so bin ich. Und alles davon ist eine Wahnsinnsleistung und klug, weil es dafür sorgt, dass wir bestmöglich mit dem Umfeld, das wir in der Lebenslotterie gezogen haben, zurechtkommen. Und das müssen wir ja, um zu überleben.
Spannend, jetzt habe ich echt richtig viel über mich selbst gelernt.
Du gerade eben überlegt, wie du in Konflikten reagierst normalerweise.
Ja,
Das ist
genau.
nämlich ein gutes Indiz, da kann man schnell sehen.
Ich habe das tatsächlich rekonstruiert und ja, ich glaube, ich bin deftig grün mittlerweile. Und je nach Situation bin ich tatsächlich aktiv, also rot und dann aber auch desorganisiert. Ja.
Ja, das ist deswegen übrigens auch schön, dass du das gerade sagst, je nach Situation, das ist auch wahr. Unser Verhalten und unser Nervensystem sich eben auch an Situationen anpasst. Also das bedeutet, es kann sein, dass du, ich sag mal, beruflich sehr, sehr grün bist, sehr sicher, sehr reguliert. Das wird dann vielleicht auch daran liegen, dass du dich da sehr sicher fühlst oder da sehr gutes, gesundes Umfeld ist. Und es kann sein, dass es in engen Beziehungen gar nicht so aussieht. Ne? Also das liegt natürlich daran, dass das Leben dynamisch ist und Situationen und Beziehungen. Für einen selber ist das jetzt auch mal schön zu wissen, weil das bedeutet eben auch, wie gehe ich denn damit um, wenn ich als Sportlerin gestresst werde? Mache ich dann dicht? Bin ich dann kaum erreichbar? Typischerweise geht das in die vermeidende Richtung. Möchtest du ein bisschen was darüber wissen, was noch so zu vermeidend gehört? Weil du ja auch eben gesagt hast, du überlegst schon, was
Ja,
so
klar, gerne.
deine.
Gerne, gerne, gerne.
Ja, also typischerweise, was machen Menschen mit einem vermeidenden Nervensystem? Sie tun sich schwer mit Verbindung und zwar in jeder Hinsicht. Also damit meine ich Verbindung mit anderen Menschen und mit sich selbst. Wenn dann heftige Emotionen kommen, zum Beispiel Enttäuschung, zum Beispiel ich muss damit klarkommen, auf der Bank zu sitzen, zum Beispiel ich habe gerade einen Fehler gemacht in diesem Spiel und den haben alle gesehen oder ich meine, den haben alle gesehen. So, dann haben Menschen mit einem vermeidenden Nervensystem die Schwierigkeit, dass sie nicht so richtig wissen, was sie mit ihren Gefühlen machen sollen. Und sie geraten dann auch innerlich in Panik. Unter dieser Panik liegt Scham. Das liegt daran, dass sie nicht gelernt haben, wie sie mit Gefühlen umgehen sollen, denn es ist ihnen ja gar nicht gezeigt worden, ne? Wir haben ja eben schon gehört, das waren ja die Eltern, die nicht gekommen sind, erst wenn das Kind sich wieder vermeintlich selbst beruhigt hatte. Also greift man auf das zurück, was man da sich selbst beigebracht hat, nämlich Ablenkung und Verdrängen, also Gefühle. Entweder wie innerlich in so eine Kiste zu packen und einen Deckel drauf zu machen und ganz weit wegzuschieben, oder sie eben zu unterdrücken und zu verdrängen. Das hat zur Folge, dass man sie nicht verarbeitet, weil man sie sich ja gar nicht anguckt. Und das wiederum bedeutet, dass man innerlich einen unheimlich gestressten Körper hat und ein unheimlich hohes Anspannungsniveau. Und kein richtiges Mittel parat hat, außer eben dieses Verdrängen, um mit einer Situation umzugehen, wie zum Beispiel einem Gegentor. Diese innere hohe Anspannung führt dann häufig dazu, dass man noch mehr Fehler macht, dass man sehr unsicher wird. Und sie prägt auch unsere Selbstwahrnehmung sehr stark, nämlich in Form von ich bin nicht gut genug. Und es ist auch einer der Hauptleitsätze, die Menschen mit einem vermeidenden Nervensystem haben, nämlich: Ich habe unterschwellig die Angst, dass alle herausfinden werden, dass ich ein einziger Fehler bin, dass ich eine Versagerin bin. Im Gegensatz dazu haben Menschen mit einem ängstlichen Nervensystem die Hauptangst, verlassen zu werden und zu viel zu sein. Menschen mit einem vermeidenden Nervensystem übrigens haben auch Angst davor, verlassen zu werden, aber manchmal lassen sie das gar nicht so in ihr Bewusstsein dringen, weil das ist sehr verletzlich und Verletzlichkeit ist genau das, was sie unterdrücken und zwar deshalb, weil sie gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und wenn wir nicht wissen, also wenn wir uns inkompetent fühlen und Kompetenzstreben ist hier groß angelegt in Menschen mit vermeidendem Nervensystem, wenn wir uns also inkompetent fühlen, ist das doch irgendwie auch so logisch, dass wir dicht machen. Weil wer will denn schon, dass andere sehen, dass wir voll inkompetent sind an der Stelle? Das ist ja peinlich, das ist ja schambesetzt. Und dann ziehen sie sich zurück und sind mit ihren Emotionen sehr alleine.
Ja, das stimmt.
Also dahinter steht auch der Glaube, ich muss alles alleine lösen, ich muss alleine damit klarkommen.
Ja, dann schließt sich ja der Kreis wieder, dass man auf jeden Fall nochmal seine innere Landkarte dann entdecken muss und auch mal mit anderen darüber sprechen sollte, die da vielleicht auch nicht voreingenommen sind, bei denen es auch einfach egal ist, in Anführungsstrichen egal ist, weil man weiß, dass da kein Urteil getroffen wird oder Vorurteil oder sowas, ne?
Das mit dem Urteilen ist sogar ein Riesenthema für Menschen mit einem vermeidenden Nervensystem, weil es geht ja um Kompetenzstreben und die Angst davor, dass andere einen als Versager und inkompetent sehen. Natürlich hat man dann auch Angst vor Urteilen. Ja? Ich höre das häufig auch. Sportlerinnen mit einem vermeidenden Nervensystem sagen: Ich habe in dem Spiel einen Fehler gemacht, der hätte nicht passieren dürfen. Ich bin eine totale Versagerin und alle werden das auch so sehen. Es ist also auch ein starkes Schwarz-Weiß-Denken, das im Sport natürlich unheimlich belastend ist, weil entweder war sowas richtig gut oder es war richtig schlecht. Da wir aber in jedem Spiel Fehler machen werden und auch in jedem Training Fehler machen werden, ist es natürlich dadurch selten wirklich gut, ne? Also dadurch kann es nur sehr selten gut sein. Es ist also in der Regel so, dass ich dann die ganze Zeit mir selber sage, das war richtig schlecht, das war richtig schlecht. Wenn wir Spiele nachbesprechen, sagen sie auch zu mir, das war einfach nur schlecht. Da gibt es auch kein Zulassen von weiteren Möglichkeiten. Und die müssen wir tatsächlich aktiv erarbeiten dann. Das ist auch so, dass wir als Sportlerin mit einem vermeidenden Nervensystem haben wir im Coaching, also ich erlebe oft ähnliche Szenarien, ne? Oft ist es so, dass sie sich doch ein Herz fassen und nach Unterstützung fragen, wenn entweder schon wirklich quasi Oberkante Unterlippe steht, also schon alles ganz, ganz, ganz doll schlimm. Sie wissen weder ein noch aus. Da sie ja die ganze Zeit sich auch isolieren und damit alleine sind, ist da ganz, ganz viel auch im Kopf schon an Schreckensszenarien, die in der Realität eigentlich so schlimm gar nicht sind und zu lösen wären, aber es fühlt sich ausweglos an. Oder die Zeit läuft ihnen davon, und zwar die Zeit entweder im Sinne von Saison und Spielen, die noch übrig sind, oder auch Zeit mit mir. Also zum Beispiel, wir sind im Trainingslager und sie hätten die ganze Zeit die Möglichkeit gehabt, mit mir zu sprechen, schieben es aber bis zur letzten Minute auf. Und dann stellen sie fest, okay, dann ist die weg, dann weiß ich nicht, ob sich die Chance nochmal ergibt und dann trauen sie sich doch. Das heißt, wenn sich eine Sportlerin bei mir meldet mit einem vermeidenden Nervensystem, gilt für TrainerInnen genauso, dann ist es so, dass sie da in der Regel sehr lange drüber nachgedacht haben. Wirklich lange. Also ich meine mit lange hier wirklich Wochen.
Boah. Wahnsinn.
die darüber nachdenken, ob sie sich jetzt Unterstützung holen oder nicht. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele da auch durchs Raster fallen und sich leider keine holen. Und es geht ihnen dann häufig schon sehr schlecht. Und dann passiert auch immer eine Sache. Also ich bin jedes Mal ganz gerührt, wenn ich sag jetzt mal, wenn ihr mich dann trotzdem ansprecht, wirklich, das berührt mein Herz, weil ich weiß, was das für eine Leistung ist. Es ist nämlich das erste Mal, dass ihr etwas anders tut als sonst. Wenn man sein Nervensystem in die grüne Zone arbeiten möchte, muss man sehr oft Dinge anders machen als sonst. Das kostet aber unfassbar viel Mut, weil unser Nervensystem mag nämlich eine Sache gerne: Vorhersagbarkeit. Und selbst wenn ich was tue, was sich jedes Mal negativ auswirkt, ist es trotzdem vorhersagbar. Und damit im Jargon meines Nervensystems und seiner Auffassung sicher. Deswegen bleibt das Nervensystem auch so lange stabil. Etwas Neues zu wagen, nämlich zum Beispiel nach einer Unterstützung in Form von Coaching zu fragen, ist etwas Neues. Das macht einen verletzlich. Und das ist total mutig, weil man den Ausgang nicht kennt. Man tut es ja das erste Mal. Und das Nervensystem, das total auf Sicherheit steht, will das eigentlich gar nicht, dass du das machst. Deswegen ist auch für viele dieses Gefühl von, ich soll an meiner Emotionsregulationsfähigkeit, meinem Nervensystem arbeiten, so schwer, weil es sich so kontraintuitiv anfühlt. Und was man auch wissen muss in der Arbeit mit Menschen mit einem vermeidenden Nervensystem, diese SportlerInnen oder TrainerInnen sind dann oft hoch engagiert im Coaching, vor allem wenn es um Wissen geht. Sie sind wirklich wissensdurstig und auch froh und dankbar, sich endlich selbst besser verstehen zu können, auch in ihrer Sensibilität verstanden zu werden. Weil auch wenn diese Deaktivierung nach außen oft unsensibel wirkt, ist dahinter doch ja diese ganz starke Sensibilität, nämlich ich bin sensibel für Gefühle und die überfordern mich so dolle, dass ich dicht mache. Ja, das wirkt unbeteiligt, aber in Wirklichkeit ist das eine wahnsinnige Sensibilität für Gefühle, was eigentlich schön ist, aber
Ja.
eben auch mit Leid einhergeht. Aber bedeutet, die Fähigkeit, so große Gefühle zu haben, das ist toll. Sobald es anfängt besser zu laufen, fallen sie oft aus dem Coaching wieder raus. Weil sie dann wieder glauben, sie kriegen es jetzt alleine hin. Bis dann wieder was passiert. Also wir haben oft große Lücken. Und dann kommen sie wieder und dann geht es weiter und dann wird es hoffentlich mit Mal zu Mal auch besser. Und das muss man auch aushalten, wenn man auf der anderen Seite sitzt, also in meiner Position, weil da geht es ja darum, eine sichere Beziehung anzubieten und das auch zu erlauben, aber es auch jedes Mal zu thematisieren. Also in Form von, na, wäre es nicht besser gewesen, wenn wir vielleicht mit einer gewissen Kontinuität hier weiter agiert hätten. Und was auch sehr witzig ist, das ist ein bisschen so, wie du es auch eben eigentlich als Frage gestellt hast, nämlich die sitzen vor mir und sagen, okay, pass auf, ich habe zum Beispiel immer Angst, Fehler zu machen. Ich habe große Angst vor den Spielen. Ich will zwar unbedingt spielen, aber ich habe dann Angst, Fehler zu machen und das drückt mich jetzt schon. Du hast doch bestimmt irgendwelche Methoden, mit denen das weggeht. Und dann ist so die Erwartung, genau, überhaupt kein Thema. Ich kann dir jetzt hier drei, vier Methoden nennen und dann ist die Sache, hast du die im Griff.
Nee, so
Genau,
ist
so
es nicht.
funktioniert das nicht. Ja, ich weiß ja, dass du auch schon viel an deiner inneren Nervensystemlandkarte gearbeitet hast. Kannst du
Ja,
uns
das
mal
stimmt.
teilhaben lassen, wie sich das anfühlt, wie beschwerlich vielleicht auch, aber auch, dass es sich lohnt?
Ich glaube, das, was uns beide am besten verbindet, ist tatsächlich auch unsere Geschichte, weil ich, seitdem wir jetzt Kontakt haben, sage ich mal generell, sich ja bei mir unglaublich viel auch getan hat, ob, also super unbewusst, ne? Weil wir hatten jetzt ein oder zwei Coachings tatsächlich ganz am Anfang unserer noch beruflichen, sage ich mal, Beziehung oder sportlichen Beziehung. Und dann hatten wir ja auch eine ganz lange Zeit gar keinen Kontakt, glaube ich, ne? Und dann habe ich mich verletzt und bin ja dann wieder auf dich zugekommen. Und da muss ich sagen, das ist, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, ne? Also das ist, du hast einfach, das. Ich finde es total krass, weil ich sitze hier und habe alle Emotionen in mir drin, die auch ich weiß ganz genau, wie ich mich am Anfang gefühlt habe und wie ich mich jetzt fühle. Und jetzt sind nicht
Aber du
viele.
hast keine Worte dafür.
Genau, weil, also ich war halt unsicher und verletzlich und ich habe halt ein relativ großes Selbstbewusstsein eigentlich und Ego. Und das wurde von Mal zu Mal damals in meinem Sport ja immer weniger und es wurde immer wieder gedrückt, was ich ja auch mir selbst so konstruiert hatte, weil so schlecht war es eigentlich
In
überhaupt
deinem
nicht,
Kopf,
sondern
ne? War es
genau, es
viel
war in
schlechter
meinem,
als in echt?
genau, es war in meinem Kopf. Das zu realisieren hat so lange gedauert, bis ich das wirklich gecheckt habe. Und das war dann irgendwann so ein Klickmoment. Und das war dann auch die Situation, dass ich dann gesagt habe, okay, ich distanziere mich jetzt weiterhin von der Natio, weil ich gemerkt habe, dass das Setting mir einfach nicht gut tut. Ne? Also was ich da tue, ist für mich unglaublich bereichernd und stärkend. Und die Menschen, die da sind, auch individuell, egal ob Spielerin oder Coach, Trainer, die haben mich unglaublich weitergebracht und mich unterstützt auch. Aber in dem Moment stand ich mir ja selbst auch so im Weg, weil man sich so verglichen hat und dann hatte man dann wieder diese Scham, so dieses, ah Mist, jetzt hat es nicht funktioniert. Und ich hatte das Problem, dass ich dann plötzlich nicht mehr sicher war in meiner Rolle.
Ob du
Dann,
gut genug bist?
genau, ob ich gut genug bin oder nicht. Und ich bin nicht desorganisiert geworden, sondern vermeidend und somit noch unsicherer. Und in den Gesprächen jetzt, die wir damals im Coaching hatten oder auch jetzt während unserer Freundschaft, bin ich, was das Thema betrifft, alles aber nicht vermeidend oder unsicher. Also mittlerweile, wenn man jetzt so 2 Jahre nach vorne spult, so heute, würde ich jetzt nochmal in diese Maßnahme gehen mit den gleichen Menschen, mit den gleichen Bedingungen, wäre ich wahrscheinlich eine ganz andere Spielerin.
Ja, ich glaube, das stimmt auch. Und das ist, wenn man nämlich an seinem Nervensystem gearbeitet hat, doch irgendwie, da steht man doch mit offenem Mund da und denkt, irre.
Krass.
Das ist
Ja,
wirklich
war,
lebensverändernd, ne?
ja, weil das ist ja nicht nur auf dem Spielfeld, sondern das ist auch, ich merke das jetzt auch derzeit im Training, dass ich habe jetzt eine Zeit lang nicht mittrainiert, weil ich erkältet war und habe auch, ich coache jetzt selber bei uns in der Mannschaft auch. Also wer mal Lust hat, von mir gecoacht zu werden, kann natürlich vorbeikommen.
Das wäre wirklich ein Grund, ihr solltet euch alle bei den Ronins melden.
Genau.
In Köln und
In Köln-Rodenkirchen, alles klar.
weil da könnt ihr in den Genuss von Chris Coaching kommen.
Genau in diesem Aspekt, finde ich, hat das alles, was wir die letzten Jahre aufgearbeitet haben, spielerisch gesehen, wirklich mich so weit gebracht, dass ich mich dahinstelle und einfach King of Currywurst 17 Mädels oder 17 Damen, Spielerinnen vor mir stehen habe, die mir von den Lippen ablesen, was ich will und das dann auch einfach machen. Und vor 2 Jahren hätte ich zwar gesagt, ja klar, mache ich mit links. Pustekuchen. Da brauchst du nämlich wirklich ein starkes Nervenkostüm für, weil dann natürlich dann noch die anderen Probleme der SpielerInnen ja auch noch auf einen zukommen. Ne? Weil es ist leider wirklich so, bei jedem Training ist bei irgendwem irgendwas. Man kriegt es nicht überall oder von jedem mit, aber man kriegt es mit. Und da muss man wirklich auch reguliert sein und bleiben. Ne? Auch wenn Dinge einem dann nicht gefallen oder so, oder man merkt so, puh, das trifft mich jetzt doch ein bisschen, dann muss sofort dieser Schalter umgelegt werden mit, okay, ich reguliere das jetzt, es ist okay. Ich schiebe das jetzt vielleicht gedanklich kurz beiseite, weil es geht hier nicht um mich, sondern man guckt dann auf andere Leute, wobei es ja dann doch um einen selbst geht, weil man bringt sich ja dann sonst selbst in eine missliche Lage. Ne? Das ist auf jeden Fall was ich jetzt vom vermeidenden, unsicheren Nervensystem Richtung reguliertem und auch sicheren Nervensystem in dem Kontext sagen kann.
Und da gehört auch dazu, wie ich raushöre, und sag mal bitte gerne, ob das stimmt, was ich sagen möchte. Und zwar, ich glaube, ganz viel Selbstbeobachtung, meine ich gerade rausgehört zu haben, hast du auch beschrieben, dass du dich wirklich mit dir und deinem Innern beschäftigt hast, dass du zugelassen hast, dich zu spüren und Verbindung zu dir aufzunehmen. Und das ist auch, wenn du ein, ich sag mal, Methodenrezept für Menschen mit einem vermeidenden Bindungsstil haben möchtest, dann möchte ich das auch so nennen, nämlich arbeite daran, in Verbindung mit deinem Herzen zu bleiben. Die geht nämlich verloren, wenn du deaktivierst. Dem Moment, wo dein Nervensystem in den kalten Eisbergbereich ausweicht. Und bitte bedenkt das, auf dem Spektrum gibt es eiskalt und weniger kalt. Ja, das ist da, man muss mal selber für sich rausfinden, wo was passiert. Je dunkelblauer ich sozusagen werde, so kann man es vielleicht auch sehen, dann geht die Verbindung zu meinem Herzen immer mehr verloren. Das fühlt sich für eine Sekunde gut an und erleichternd. Und deswegen dachte man ja auch erst, wenn ihr an das vorhin denkt mit dem Strange Situation Test, dass die Kinder die Regulierten wären. Aber die Verbindung zu deinem Herzen zu verlieren, bedeutet, dass du verloren gehst. Und dass du über keine Selbstsicherheit mehr verfügst und über kein Selbstvertrauen und über keine innere Stimme. Und das bedeutet auch, dass es dir schwerfällt, deine eigenen Bedürfnisse zu hören. Und das bedeutet, dass du existierst und mehr nicht. Außerdem unheimlich viel Energie aufwendest, weil die Angst, wieder mit dir in Kontakt zu kommen, fängt dann an zuzunehmen, weil du Angst vor den Gefühlen hast und den willst du ausweichen. Und vermeidende Menschen nutzen dann zum Beispiel Dinge wie Substanzen, also Drogen, Alkohol, alles, was betäubt und Gefühle auch verändert, um über den Dingen zu stehen. Es geht aber im Leben nicht darum, über den Dingen zu stehen, auch wenn das in Gedanken jetzt vielleicht mal angenehmer klingt. Es geht darum, die Dinge durchzumachen. Ja, das ist anstrengender, aber gesünder. Wenn ich die Emotion wegpacke, dann werde ich früher oder später Hilfsmittel brauchen, um das weiter durchziehen zu können. Und das ist oft ein Substanzenmissbrauch, das ist hart feiern gehen und das ist sich mit ungesunden Beziehungen ablenken, weil in denen ist ständig Drama und ständig Stress und damit sind sie eine Ablenkung. Und das ist nichts, was dazu führt, dass du auf dem Platz high performen könntest. Logischerweise muss ich, glaube
Ja,
ich, nicht erklären, ne?
das
Wie
stimmt.
bist du mit deinem Herzen in Verbindung gekommen? Gibt es da was, wo du sagen kannst, das hat mir in dem Moment geholfen? Also ich würde jetzt, wenn ich das droppen darf, sagen, Achtsamkeit.
Ja, tatsächlich genau das, was mir auch zuerst in den Kopf geschossen ist. Und zwar habe ich versucht, der Sache auf den Grund zu gehen, ne? Also ich hatte Situationen, die mir selber nicht gefielen. Also ich habe immer versucht, häufig darauf zu hören, okay, was passiert gerade, was ist passiert, habe dann die Situation nochmal durchgespielt, habe reflektiert, wie habe ich mich gefühlt in der Situation, was habe ich gemacht, dann halt angefangen zu schreiben und das aufgeschrieben, was also einfach wie so ein Skript, was gerade passiert ist. Und
Perfekt, ja.
irgendwann war meistens so eine Situation, in der ich mich geschämt habe, weil ich wütend geworden bin, mich selbst nicht kontrollieren konnte und einfach eine Reaktion aus mir rausgebrochen ist, also wirklich rausposaunt ist, dass ich nicht mehr unter Kontrolle hatte.
So Übersprungshandlungen.
Mir ist das meistens sofort in der Situation noch während das passierte aufgefallen und ich bin auch sofort zurückgerudert und bin dann richtig vermeidend geworden und bin auch aus der Situation raus und wollte überhaupt nicht mehr damit zu tun haben.
Das ist Frust auch, ne?
Ich habe halt genau diese Situation mir halt genommen, das selber durchanalysiert und gesagt, okay, und wo wäre jetzt der Punkt gewesen, an der ich hätte abbiegen müssen? So,
Ja.
was habe ich in dem Moment gespürt?
Und
Und
damit meinst du, wenn ich kurz einhaken darf, wo ich in die grüne Zone hätte zurück abbiegen müssen, weil
genau.
du gemerkt hast, du wirst gerade blau.
Genau. Und dann habe ich halt wirklich versucht, in Gesprächen oder in solchen Situationen, manchmal habe ich sie selbst herausgefordert, bewusst. Das war aber dann auch sehr, sehr kontrolliert in einem ganz bestimmten Rahmen. Oder die sind einfach entstanden. Und jedes Mal, wenn dann sowas war, wurde mir am Ende gesagt, boah, ich habe das Gefühl, dass du mir gar nicht richtig zuhörst. Und das ist witzigerweise habe ich auch gar nicht richtig zugehört, sondern ich habe einfach nur weiter mitgemacht, habe aber den Fokus auf mich selbst gelenkt und in mich hineingehorcht. Okay, was fühle ich gerade? Oh, jetzt kommt gerade dieses Gefühl, also zum Beispiel Frust und Wut. Nee, das willst du jetzt gerade überhaupt nicht. Und dann habe ich halt meistens meinem Gegenüber, also keine Reaktion in dem Sinne, also ich habe die nicht wegignoriert, sondern ich habe einfach eine lockere Reaktion genommen und
Eine
gesagt,
andere als sonst.
genau, und einfach nicht so hoch eskalierend, sondern ein, es wäre schön, wenn du mich jetzt verstehen könntest. Ne? Also, und nicht, du hast mich aber nicht verstanden.
Ja, damit hast du ja klare Kommunikation gewählt und das ist auch die Stressbewältigungsmethode von Menschen mit einem grünen, sicheren Nervensystem, dass sie eben merken, hier läuft was falsch, also spreche ich es an, klare, effektive Kommunikation. Und das
Ja.
ist genau die Fähigkeit, über die, wenn man rot oder blau wird, nicht mehr verfügt, weil rot wird einfach nur wütend und protestiert und blau sagt gar nichts mehr.
Ja.
Um sich in Sicherheit zu bringen, das sind selbstbeschützende Strategien.
Ja.
Zu kommunizieren kostet so Mut, weil das vulnerabel macht, verletzlich, weil man nämlich gelernt hat zu einem früheren Zeitpunkt in seinem Leben, wenn ich klar und direkt bin, kriege ich auf den Deckel. Und das hat geschmerzt. Da bin
Ja.
ich abgelehnt worden. Also hast du dich dann dahin gearbeitet, dich zu trauen, so höre ich raus, die effektive Kommunikation zu wagen. Und damit hast du dann genug positive Erfahrungen machen dürfen, neu, dass du in deinem Nervensystem grüner geworden bist und gelernt hast, Mensch, das ist eigentlich ein guter Weg. Und wir müssen diese Dinge erfahren. Wenn wir uns isolieren, erfahren wir sie nicht. Wenn wir sie aber erfahren mit Menschen, die sicher und gesund sind, die reagieren nämlich dann eben auch sicher und gesund und wir können sichere und gesunde Erfahrungen machen, werden wir grüner. Und was du gerade beschrieben hast, dieses, ich habe mich beobachtet, wie quasi dunkelblau, wie vermeiden bin ich denn da eigentlich geworden, hat dir ja geholfen, bei Verstand zu bleiben. Also dein präfrontaler Kortex ist mit ins Boot geholt worden, statt nur in die Stressreaktion zu gehen, ne? Und dadurch baut sich dein Gehirn tatsächlich strukturell um und lernt, wie in einem Training, wo du deine Technikfähigkeiten verbesserst durch Wiederholung, lernt dein Gehirn, neue Strukturen zu etablieren, sodass, wenn der Stressreiz beim nächsten Mal kommt, man nicht mehr den alten ausgetretenen automatischen Pfad ohne nachzudenken macht, sondern einen neuen entdeckt hat, weil du deine Landkarte entdeckt hast, hast du einen neuen Pfad entdeckt und kannst den wählen. Sogar übrigens dann, wenn es dir nicht gelingt und du im Nachgang sauer auf dich bist, das ist ein richtig guter Schritt nach vorne, weil das bedeutet, du weißt, dass es ihn gibt und du kannst dadurch durch diese Selbstbeobachtung besser dahin wieder abbiegen.
Ja, also kann ich auch jedem einfach nur empfehlen, sich das einfach mal wirklich vor Augen zu führen, damit man klein, klein auch vielleicht schwarz auf weiß hat, wo das Problem ist und man einfach auch physisch mit dem Stift auf dem Papier einen Strich ziehen kann und sagen kann, okay, bis hierhin und dann will ich auch eigentlich nicht weiter, dann will ich auch einfach mal abbiegen,
Ja, man
ne?
kann sich zum Beispiel ganz klar sagen, wenn ich merke, dass ich still werde und mich zurückziehe,
Ja.
dann brauche ich wahrscheinlich ein paar Minuten, in der Regel sind das so 20, damit ich mich beruhigen kann. Ich nehme mir aber vor, dass ich nach diesen 20 Minuten wieder anfange zu kommunizieren und nicht weiter still bleibe und mich nicht weiter isolieren werde. Das bedeutet, ich gebe mir die Sicherheit, mein Nervensystem lernt in kleinen Schritten, wir dürfen es nicht überfordern, eben weil es auf Sicherheit steht, ne? Ich gebe mir die Möglichkeit, trotzdem diese Isolation, die ich brauche, weil ich habe das gelernt, für mich, aber die ist fest, die ist in einem Rahmen, 20 Minuten. Und nach 20 Minuten werde ich in die Kommunikation zurückgehen. Das ist ein großer neuer Schritt und bedeutet, dass ich umlernen kann. Eine zweite Methode ist übrigens, dass man sich vornimmt, aktiver um Unterstützung zu bitten, um sich die neue Erfahrung zu gönnen, wie es sich anfühlt, Unterstützung zu erhalten. Das ist für Menschen mit einem vermeidenden Nervensystem wirklich eine Herausforderung, weil sie außerdem den Glauben haben, dass sie für die Bitte um Unterstützung für schwach gehalten werden und für inkompetent und dass es gegen sie verwendet werden könnte, wenn sie sich weich zeigen zu einem späteren Zeitpunkt. Übrigens, das sind hier nicht nur Gedanken, sondern das ist wirklich unser Nervensystem, das uns das auch so fühlen lässt. Das ist ja das Fiese daran, weswegen wir es auch oft nicht verändern. Genau, aber ich finde es sehr hilfreich, das mal gehört zu haben, weil wenn man sich da jetzt erkennt, weiß man, dass es nur sein Nervensystem ist. Bin nicht ich. Ne, es kann sich sehr real anfühlen, aber es ist nicht real. Die meisten Menschen, die du dich anvertraust, werden es nicht gegen dich verwenden und die, die es tun, sind nicht deine Leute. Und du hast eben auch so schön gesagt, es ist schwer, Emotionen auch in Worte zu fassen. Und was tatsächlich einer der ersten Schritte ist, und das üben wir auch im Coaching, ist, Worte und Vokabular für Gefühle zu finden. Die haben nämlich Menschen mit einem blauen, vermeidenden Nervensystem häufig nicht oder zu wenig. Das heißt, wenn man fragt, wie geht's dir denn? Sagen die, ich weiß nicht, was ich fühle. Dann ist sofort die Angst da, inkompetent zu sein und dann sagen sie wieder gar nichts oder versuchen, das loszuwerden. Deswegen werten sie auch, weil Gefühle für sie so Fremdland sind, emotionalen Ausdruck ab. Also sagen zum Beispiel zu jemandem in der Beziehung, der eher rot ist und sehr viel emotionalen Ausdruck hat, du bist überempfindlich, du reagierst hier über, jetzt beruhig dich mal, wir werden jetzt mal bitte hier wieder rational, logisch und ruhig und versuchen, die Sache hier durch Lösungen zu beruhigen. Ja? Nur Lösungen sind nicht das, was uns emotional auch Nahrung gibt. Sie sind natürlich in einem zweiten Schritt schon wichtig, aber in dem ersten muss ich meine Emotionen anerkennen. Und ein Schritt um Emotionen, ich sag mal auch, wenn wir mal das Kompetenzstreben hier positiv nutzen, sie greifbar zu machen, sie bewältigbar zu machen, ist ihnen Namen zu geben. Sie benennen zu können. Und da gibt es zwei Varianten. Die eine ist, in seinen Körper zu forschen und zu fühlen, wo fühle ich was? Welche Körperempfindung habe ich wo? Und die kann ich auch, so wie du schon vorgeschlagen hast, aufschreiben. Oder es gibt, das kann man einfach mal im Internet googeln, Emotionsräder. Die bilden Grundemotionen ab und spalten sich dann weiter auf. Also da steht Traurigkeit, Freude, Wut und dann kommt eine Frust dazu und so weiter, Scham. Und sich die mal anzugucken, gerade wenn man nicht weiß, was man fühlt, sich das zu Rate zu ziehen, kann man ja in den 20 Minuten, wenn man allein ist, machen, sieht ja keiner. um Wörter für Gefühle zu lernen und zu bekommen. Kannst du ja nicht wissen, weil das Baby, das alleine gelassen wurde, hatte niemand, der ihm das beibringt. Es hat eben nur die Schuhe mit dem Klettverschluss bekommen und nie gelernt, wie man Schnürsenkel bindet. So, da kannst du es ja aber alleine üben, wenn du das möchtest, oder im Coaching. Ich habe immer so eine kleine Freude auch daran, muss ich jetzt sagen, wenn ich mit Menschen, mit einem, also mit SportlerInnen oder TrainerInnen, mit einem vermeidenden Nervensystem arbeite und die Frage stelle, wo fühlst du das? Und versuche ein Wort für das Gefühl zu nennen, weil sie gucken mich immer mit demselben wirklich liebenswerten, gefrusteten Gesichtsausdruck an. Ich habe jetzt letzte Woche mit einer Spielerin gearbeitet, zum Beispiel, und da habe ich auch gesagt, ich weiß, das ist deine Lieblingsfrage. Aber sie weiß auch, dass die kommt. Es ist wichtig, Gefühle in Worte benennen zu können, weil das hilft beim Verarbeiten. Was unser Gehirn benennen kann, kann es begreifen. Und das ist ein großer Teil von Verarbeiten, weil wir verarbeiten Emotionen nicht, indem wir uns davon distanzieren und darüber stehen, sondern indem wir unsere Erfahrungen und Gefühle integrieren. Und integrieren ist das Gegenteil von Distanz und wegschieben, oder?
Ja.
Also indem wir sie integrieren und dann gehen sie auch von alleine weg. Dann ist es dafür einen Moment unangenehm, aber eben nicht die ganze Zeit. Das bedeutet, seine Kompetenz zu erhöhen, Dinge auszuhalten. Und das muss man wirklich in kleinen Schritten machen, ne? Damit man sich nicht überfordert. Das sind so die grundlegenden Strategien, wenn ich ein vermeidendes Nervensystem habe. Also die Verbindung zu meinem Herzen wiederherstellen, Worte finden, in jeder Hinsicht, für mich selbst und mit meinen Mitmenschen. Und Verletzlichkeit üben, damit man auch merkt, dass so viel nur im Kopf ist. Die Scham macht riesige Szenarien im Kopf, die, und die Erfahrung haben wir alle schon gemacht, wenn wir uns doch getraut haben, es auszusprechen, in Wirklichkeit gar nicht so schlimm sind, wie wir es uns in unserem Kopf ausgemalt haben. Aber es kostet halt Mut, das auszusprechen, ne?
Wahnsinn, da haben wir jetzt ja heute schon wirklich Deep Dive gemacht in das vermeidende Nervensystem. Und
Ja.
wie die Bewältigungsstrategien sind, dass man seine innere Landkarte erforschen soll und darf, sich Zeit nehmen soll, auch einfach auf seine innere Stimme zu hören.
Ganz genau.
Ich danke dir dafür.
Das hast du schön zusammengefasst. Du, ich danke dir sehr, weil das war auch gerade Lernen am Modell für alle, die zuhören, dass nämlich du eben erzählt hast, wie es für dich war und dass das gar nicht schlimm ist, sondern schön, weil das zum Beispiel auch Vorbild sein kann. Als du deinen Weg eben beschrieben hast, wie das für dich deine Lebensqualität verbessert hat, dein Sportlerinnen-Dasein nochmal auf ein neues Level gehoben hat, weil plötzlich kommt man seinen Träumen auch viel näher dadurch. Und ich danke dir wirklich, es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass du uns an dieser Reflexion so hast teilhaben lassen.
Gerne, jederzeit wieder.
Dann beim nächsten Mal schauen wir uns die andere Seite an, die
Ja.
aktivierende.
Ja.
Ich freue mich darauf und ich
Ich freue
danke dir
mich auch.
sehr.
Gerne, gerne. Ciao.
Tschüss.